Einfach Marvel Community. Sammeln. Der Community Podcast.
Tja, willkommen zur ersten Folge Einfach Marvel Community Sammeln. Im heutigen Fall wahrscheinlich eher sowas wie Hexenzirkel sammeln, weil wir heute über Agatha All Along sprechen. Und wer ist wir? Ich ganz alleine. Mein Name ist Volker. Ja, und ich versuche hier einen Community-Podcast aufzuziehen mit der Community vom Podcast Einfach Marvel. Bis jetzt ist da noch nicht allzu viel los, aber ich denke mal, sowas braucht Zeit. Man muss ja auch erstmal die Leute erreichen. Ich freue mich aber auch über alle anderen Leute, die ich erreiche. Nicht, dass das hier so rüberkommt, dass das ein Exklusivclub ist, nur wenn du einfach Marvel-HörerIn bist. Nur dann darfst du herkommen. Nein, alle Leute, die so ein bisschen Interesse am MCU haben, dürfen natürlich gerne Platz nehmen hier und zuhören und bei Bedarf auch gerne mitreden. Aber heute versuche ich das dann einfach mal solo. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu voreilig ist und dass ich das hier solo einigermaßen gut hinkriege. Ja, ich habe mir auf jeden Fall mal versucht, eine Folgenstruktur zu basteln und versuche sie mal Stück für Stück abzuarbeiten, damit das hier einigermaßen hinhaut. Zuerst geht es um die Vorstellung. Ich habe mir da so ein paar Fragen ausgedacht, die man der Community, die mit mir podcastet, dann auch stellen könnte. Da ich alleine bin, muss ich mir die Fragen selber stellen und das ist ein bisschen komisch. Deswegen will ich mal gucken, ob ich jemanden habe, der mich vielleicht abfragen kann. Gerade wenn ich hier solo was reinschmeiße, hier und da werde ich mich bestimmt versprechen, was vergessen, was falsch sagen. Und wenn es mir beim Schnitt auffällt, dann ist es bestimmt ganz nett von demjenigen, wenn der nochmal dazwischen schmeißt, so in der Postproduktion, dass ich verbessert werde. Hallo, hier ist dann mal der Volker aus der Postproduktion. Und ja, ich bin es lieber selber und nicht meine erdachte Stimme. Das, was ich mir da ausgedacht habe, klingt jetzt im Schnitt doch ganz schön cringe und ich möchte mich jetzt schon mal dafür entschuldigen und ich werde sowas nicht wieder einfach so machen. Müsste so eine Person sein, die über allem steht und geil wäre doch der Watcher.
Ich bin der Watcher. Ich beobachte nur. Ich mische mich nicht ein.
Du kriegst auch ein Gummibärchen.
Dann kommen wir zur ersten Frage. Dieser Podcast soll sich um das MCU drehen. Ist das dein liebstes Franchise?
Nein, also das muss ich ganz ehrlich gestehen, das MCU ist nicht mein liebstes Franchise, was natürlich perfekt ist, dass ich hier als erstes sitze und am lautesten rede. Ich mag ganz, ganz viele Franchises und im Moment steht das MCU nicht gerade ganz oben. Ja, aber die Kommunikation mit der Community war irgendwie schon ziemlich toll, auch wenn ich gar nicht so viel kommuniziert habe. Ich habe mich wohlgefühlt in der Bubble und das ist für mich ein Grund, das hier auf jeden Fall jetzt aufzuziehen.
Was ist dein liebster Film oder deine liebste Serie aus dem MCU?
Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ich bin da immer ein bisschen am Hin- und Her-Schwanken. Aber ich glaube, ein Film, der bis jetzt stets mehr oder weniger immer ganz oben stand, war dann tatsächlich Infinity War, der dritte Avengers-Film. Ich verstehe all die Kritiken, gerade von Arne und von Andy, aber all das beeindruckt mich nicht als Kritik. Irgendwie hat er mich trotzdem vollgepackt und ich blicke auf den immer noch am liebsten zurück.
Wer ist dein liebster Held oder deine liebste Heldin oder vielleicht sogar dein liebstes Heldenteam?
Ganz klar Nightwing aus dem DC-Universum. Wenn wir auf Marvel rübergucken, wäre ich wahrscheinlich eher bei Daredevil. Da habe ich tatsächlich auch mal ein paar Sachen gelesen. Auf das MCU bezogen ist es nicht so einfach. Da würde ich dann einfach auf das Team gehen und sagen, dass die Guardians mir bis jetzt am besten gefallen haben und ich da auch einige Charaktere sehr mag. Da hätte ich jetzt gar nicht so einen Liebling.
Was machst du sonst noch so?
Alle paar Monate schmeiße ich mal eine Folge Selbstgespräche im Zwiegespräch in meinen Feed. Ja, das ist das andere bisschen, was ich noch podcaste.
Vielen Dank.
Das sind so in etwa die Fragen, die ich mir vorgestellt hatte. Und jedes Mal, wenn jemand Neues mit dabei ist, würde ich die Fragen auch stellen. Ansonsten stellen wir uns einfach ganz normal vor. Nächster Punkt wäre Feedback. Da kann ich jetzt noch gar nicht so viel sagen. Es gab tatsächlich schon Diskussionen zu Agatha All Along. Die haben schon vor 2 Monaten angefangen. Zum Feedback würde ich bisher sagen, so Namen, die mir sofort aufgefallen sind, die ich noch von früher aus den Beiträgen unter dem Podcast kenne. Das sind so Agent Coulson, der hat sich hierher verlaufen. Die Bisserwässerin ist da. Aber auch einige andere Leute, dessen Namen mir gerade nicht so viel sagen. Und ich würde mich freuen, mehr Namen hier zu treffen. Und dass ihr alle ganz wild diskutiert, so wie früher. Dafür habe ich ja diesen Discord hier eingerichtet. Den findet ihr in den Shownotes. Ja, und damit wäre die Hausmeisterei dann auch erstmal abgeschlossen. Dann kommen wir endlich zum Titelthema Agatha All Along, eine Miniserie. Erschien auf Disney Plus vom 19. September bis zum 31. Oktober in 9 Episoden. Showrunnerin der Serie ist wohl Jack Sheffer oder auch Jacqueline Sheffer. Die hat in 3 Folgen Regie geführt und war auch krass bei den Drehbüchern dabei. Und sie hat wohl auch schon Drehbücher zu Black Widow, Captain Marvel und WandaVision geschrieben. Weitere Namen aus der Regie sind dann Rachel Goldberg und Ganja Montero. Also ich kann da jetzt wirklich nicht sagen, dass ich die Namen richtig ausgesprochen habe. Das wird auch bei den folgenden Namen noch kommen, dass ich sie ganz bestimmt nicht richtig ausspreche. In der Besetzung haben wir dabei Catherine Han als Agatha Harkness. Und komisch, ich kenne sie ja als Schauspielerin, aber ich habe jetzt so in ihrer Filmografie nichts gefunden, wo ich mir sage, hey, daher kenne ich sie direkt. Damit bringe ich sie in Verbindung. Also das Erste für mich ist tatsächlich als Agatha. Dann haben wir als Zweites Joe Locke, erstmal so als Teenager in der Serie. Also wir wissen seinen Namen halt nicht. Ist wohl bekannt aus Heartstopper. Heartstopper wurde mir schon empfohlen, irgendwie, glaube ich, auf Netflix eine Serie. Dann haben wir in weiteren Rollen Zashir Zamata als Jennifer. Habe entdeckt, dass sie zum Beispiel eine Sprechrolle hat in Moon Girl und Devil Dinosaur. Das ist auch eine Marvel-Sache. Kenne ich so von Kartenspielen, dass es die da gibt. Auch irgendwie eine animierte Serie, weiß ich aber nicht, ob die zum MCU gehören soll, habe ich zumindest bis jetzt nicht gesehen. Dann haben wir Ellie Ahn, die spielt die Alice. Habe ich jetzt auch nicht so entdeckt, woher ich sie direkt kenne, aber ich fand interessant, bei Supernatural hat sie in 3 Folgen Dagon gespielt. Und Dagon ist ja mehr so Cthulhu-esque, deswegen dachte ich mir, klingt erwähnenswert. Ja, dann haben wir eine Patty Lupone. Oder Lupin, keine Ahnung, sie ist in New York geboren. Ich weiß nicht, ob der Name dann französisch ausgesprochen wird. Für mich sieht er fast so aus. Auf jeden Fall ganz falsch ausgesprochen. Und was noch ganz schlimm ist, ich habe sie die ganze Zeit als Lydia notiert. Aber es ist wohl nicht Lydia, sondern Lilia. Also ein L wie Lutscher, nicht ein D wie Dora. Also verzeiht mir, wenn ich die ganze Zeit Lydia sage. Ich hätte echt gedacht, dass sie so heißt. Einziger bekannter Film, wo sie wohl mitgespielt hat, für mich war der einzige Zeuge. Dann haben wir noch Deborah Jo Rupp, die auch aktiv wieder mitmacht als Mrs. Hart. Wir haben Aubrey Plaza als Rio Vidal, so. Da fand ich interessant, dass sie auch Dreharbeiten zu Megalopolis parallel hatte. So, da haben sich 2 Wochen lang die Dreharbeiten wohl überschnitten und da musste sie wohl immer von Set zu Set. Aber sie haben es ja irgendwie hinbekommen. Ja, auf der IMDb haben wir für die Serie eine 7,2 und bei Rotten Tomatoes 84%. Ja, dann versuche ich jetzt irgendwie mal auf kurze Art und Weise zusammenzufassen, was in der Serie passiert ist. So ein bisschen Episode für Episode. Erstmal wäre noch wichtig, dass ich gelesen hatte bei Wikipedia, also das werde ich euch verlinken, Wikipedia und IMDb, dass Agatha All Along 3 Jahre nach WandaVision stattfindet und nach den Ereignissen von Doctor Strange, Multiverse of Madness. Ja, und die erste Episode beginnt damit, dass Agnes, / Agatha, als Detective im, oh Gott, sie wurde suspendiert, glaube ich, zu einem Tatort fährt und dort eine Leiche im Wald liegt. Und wird einem schon nahegelegt, das soll eventuell Wanda sein. Sie findet ein Medaillon bei der Leiche, das sie an sich nimmt. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, hatte das Medaillon irgendeine Rolle in WandaVision? Hat Wanda ihr das abgenommen? Ich weiß es leider nicht mehr. In dem Medaillon sind auch so ein kleines Büschel Haare drinne. Ja, und irgendwo mittendrin beginnt dann auch erstmal der Vorspann. Und der Vorspann ist hier beim ersten Mal gerade sehr schön gemacht. Wir sehen da nämlich gar nicht, welche Schauspieler dabei sind, sondern welche Rollen in dieser Serie, in dieser Krimiserie mitmachen, wo dieser Mord an der Frau im Wald aufgeklärt wird. Das ist sehr schön. Man sieht da also wirklich dann die Namen der Figuren und nicht der Schauspieler. Ja, man sieht dann so ein bisschen Ermittlungsarbeit und irgendwie hätte die Serie auch gerne dabei bleiben können. Da kommt dann auf jeden Fall noch eine weitere Detective-Dame dazu und das scheint so eine Art Hassfreundin von Agnes zu sein. Die besucht sie dann auch zu Hause, bringt, glaube ich, eine Pizza mit, quatscht mit ihr ein bisschen. Und man weiß ja, Agatha ist da irgendwie immer noch in dem Zauber gefangen, den Wanda ihr auferlegt hat. Und man fragt sich immer, das sind ja dann alles irgendwie so Dorfbewohner aus Westview, die mehr oder weniger dann mitspielen. Oder wo sie sich wahrscheinlich nur einbildet, dass sie mitspielen. Da ist dann aber auch ein Teenager, der bricht bei Agnes ein, klaut das Medaillon und versucht zu verschwinden, wird aber aufgehalten von Mrs. Hart. Und der Junge behauptet dann im Verhör, dass er den Weg sucht. Während dieses Verhörs merkt man, dass der Junge es irgendwie schafft, diese Illusion, in der Agnes lebt, also Agatha, nach und nach zu durchbrechen. Nebenbei das Gefühl hat man bei der anderen Frau Detective auch. Und irgendwann erinnert sich Agatha wieder an ihr altes Leben, hat aber keine Magie mehr. Die Frau Detective, die auch Rio genannt wird, wird dann eher so als dunkle Hexe. Also man hat halt das Gefühl, dass sie mehr so eine dunkle Hexe ist. Und sie hetzt die Sieben von Salem dann auch noch auf Wanda, wie es aussieht. Auf Agatha, nicht auf Wanda. Und in diesem ganzen Trubel, in dem sich Agatha dann wieder zurückerinnert, findet sie dann auch noch mal den Teenager, der gefesselt bei ihr in einem Schrank sitzt. Und damit endet dann die erste Folge. Ja, Folge 2, der Teenager sucht halt den Weg und Agatha sucht ihre Macht und will erstmal einen Hexenzirkel zusammenwürfeln. Und da machen sich die zwei auf den Weg und suchen ein paar Hexen zusammen. Drei Hexen werden gefunden, also Jennifer, Alice und Lilia. Rio bietet sich da irgendwie auch an, aber Agatha meint so, das schwarze Herz will sie auf jeden Fall nicht dabei haben und holt sich dann lieber Mrs. Hart. Und jetzt, wo die Illusion durchbrochen ist, ist sie natürlich nicht mehr Mrs. Hart, sondern Sharon Davis. Aber irgendwie fragt sie kaum jemand nach ihrem Namen oder interessiert sich dafür, wer sie eigentlich ist. Sie macht einfach irgendwie mit, weil sie eh nichts Besseres zu tun hat. Sie ist Witwe und hat wohl viel Langeweile und trauert auch noch. Ja, man versucht dann irgendwie den Eingang zum Weg aufzumachen. Die fünf Mädels singen dann da erstmal so ein Lied. Der Teenager ist oben in der Wohnung und sieht die Sieben von Salem immer dichter kommen. Ja, und nachdem dieses Ritual schiefgelaufen ist und sich der Weg nicht aufgetan hat, sind sie schon am Zweifeln. Und plopp macht sich da doch ein Tor im Boden auf. Und da die Sieben von Salem schon ziemlich dicht sind, rennt der Teenager dann auch gleich runter. Oh, schön, ihr habt den Weg gefunden. Geht durch diese Tür durch, alle anderen schnell hinterher, schließen hinter sich und sind dann den Hexen entkommen. Folge 3, erste Prüfung auf dem Hexenweg, vergifteter Wein. Der Hexenweg sieht erstmal so aus, man ist da in so einem Gruselwald und muss da halt dem Weg folgen und trifft dort auf ein Haus, betritt das Haus und ja, da beginnt dann so dieses erste Ding, diese Serie ist eigentlich ein Kostümfest. Die sind auf einmal in einer völlig anderen Zeit, in einem richtig schön eingerichteten Haus. Und das passiert auch so von Prüfung zu Prüfung. Man ist immer wieder in einem neuen Setting und die Mädels haben jedes Mal neue Klamotten an, sind anders gestylt. Das ist schon sehr lustig. Ja, und diese erste Prüfung dreht sich dann darum, dass jeder einen Schluck Wein trinken muss von den Hexen und die sich damit auch vergiften. Und man muss halt ein Gegengift finden. Aber darauf müssen die dann auch erstmal kommen. Ich finde das eigentlich ganz nett erzählt soweit. Und bei all den Mühen, die sie sich so machen, stirbt Sharon am Ende der Folge 3 dann doch an der Vergiftung. Also die Nachbarin. Dann kommt Folge 4, die zweite Prüfung, das Hippiehaus. Ich habe die Handlung, was das bedeutet, hier gar nicht so zusammengefasst. Man hat sich halt Rio als Ersatz für die grüne Hexe geholt. Sharon war ja auch nur ein Ersatz für die grüne Hexe, weil sie, glaube ich, gerne ihren Garten gemacht hat. Es wird sich dann viel gestritten und man merkt halt hier nochmal ganz krass, dass Rio und Agatha auf jeden Fall auch eine gemeinsame Vergangenheit haben. Und man fragt sich die ganze Zeit, was ist Rio jetzt eigentlich für eine Hexe? Ja, und des Weiteren steht hier noch Alice im Mittelpunkt. Alice ist halt verflucht. Irgendwie durch ihre Mutter und am Ende der Folge wird dann auch Alice' Fluch gebrochen. Und was natürlich immer Mittelpunktthema ist, kann man Agatha trauen oder nicht? Das ist natürlich auch Dreh- und Angelpunkt dieser Serie. Fünfte Folge, die dritte Prüfung, das Ouija-Board. Ja, hier werden Geister beschworen. Ich glaube, das war die Folge, wo Agatha auch mit ihrer Mutter nochmal konfrontiert wird. Zwischendurch sieht man, dass die Sieben auch auf dem Hexenweg sind und die anderen Hexen verfolgen. Ja, Alice ist wohl eine Schutzhexe und sie rettet Agatha, wird dabei aber von Agatha ausgesaugt. Und Alice stirbt. Schon wieder eine tote Hexe. Ja, der Teenager findet das alles nicht so toll, dass Agatha jetzt die Alice ausgesaugt hat. Und ja, Agatha sagt auf einmal so zu ihm, du hast ganz viel von deiner Mutter. So in der Post-Production denke ich mal, es war nicht einfach so. Es war, nachdem er Lilia und Jennifer im Moor versenkt hatte. Wo wir ja gar nicht wissen, wie er heißt. Immer wenn er seinen Namen versucht zu sagen, ist da so ein Siegel drüber und man hört den Namen nicht. Da gibt's auch eine Szene, wo er zum Beispiel mit Agatha im Auto fährt und ganz viel von sich erzählt und sie hört nichts. Oder hörte sie nur bla bla, ich weiß es nicht mehr. Aber worauf ich hinaus will, Agatha scheint auf jeden Fall zu wissen, wer er ist. Ja, auf jeden Fall dreht der Teenager dann durch ein bisschen und versenkt alle drei übrigen Hexen im Sumpf. Ja, und als er so seine Macht nutzt, hat er auf einmal ein Diadem auf dem Kopf. Ja, und dann kommt Folge 6. Und da haben wir mal nicht einfach eine Prüfung. Da haben wir die Vorgeschichte zu William Kaplan. Das ist halt der Teenager. Was mit ihm passiert ist und warum er jetzt so auf Hexerei steht und unbedingt zum Hexenweg will. Denn es zeigt sich, dass der Geist von Billy Maximoff, als Wanda diese Illusion dann am Ende zerstört hat, dass der das überlebt hat. Er ist quasi in den Körper dieses sterbenden William Kaplan gegangen und hat auch keine Erinnerung an das, was William Kaplan so erlebt hat. Hat sich quasi eines sterbenden Körpers bemächtigt und somit überlebt. Das war eine Folge, die ich richtig interessant fand und ich fand es echt interessant gelöst. Ich weiß nicht, wie das in den Comics ist. Wanda hat da ja auch Billy als Sohn. Und auf der anderen Seite heißt er William Kaplan. Wird, glaube ich, Wiccan genannt. Ist dann auch irgendwie so ein Zauberer-Superheld auf der guten Seite meines Wissens. Ja, und das heißt immer so, irgendwie ist er ihr Sohn, irgendwie aber auch nicht. Und dann ist ja auch noch sein Bruder da, der ist als Speed bekannt, ist irgendwie auch ihr Sohn, irgendwie auch nicht. Da ich in den Comics nicht drin stecke, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich etwas, was in Comicwelten immer wieder passiert, dass man hier und da ein paar Sachen nochmal neu erzählt und sich damit dann die Realität auch ändert. Ja, und am Ende der Folge 6 sehen wir dann, dass Agatha den Sumpf überlebt hat. So, dann kommt Folge 7, das ist dann die vierte Prüfung. Da geht es um Tarotkarten legen. Agatha und Billy streiten sich darum, wie man sie am besten legt. Aber irgendwie scheint das alles nicht so richtig zu sein. Nebenbei sehen wir Lilia und Jennifer, die versuchen auch irgendwie die anderen beiden wiederzufinden. Die sind dann quasi unterhalb vom Sumpf in irgendwelchen komischen Gängen unterwegs. Müssen dort auch den Sieben von Salem ausweichen, die kommen immer dichter. Tja, und wir nehmen dann Lilias Story. Und die ist auch gar nicht so schlecht erzählt. Kam mir gar nicht so vor, als hätte man immer wieder gesehen, dass sie ständig verwirrt ist. Aber hier wird das nochmal so richtig in den Vordergrund gehoben, dass sie immer gar nicht weiß, was sie noch vor einer Minute gesagt hat. Und dann auf einmal weiß sie alles. Es geht immer wieder hin und her. Und es liegt einfach daran, dass sie geistig in ihrem Körper hin und her reist, quasi in der Zeit. Manchmal ist sie in ihrem ganz jungen Ich, wo sie gerade erst lernt, die Zukunft vorauszusagen. Und dann ist sie wieder in der gegenwärtigen, im gegenwärtigen Körper und dann mal wieder eine Stunde in der Vergangenheit und keine Ahnung und kann dann Sachen erzählen, die sie eigentlich noch nicht weiß und so. Nebenbei hat mir auch die Schauspielerin echt gut gefallen. Die macht da einen echt guten Eindruck. Ja, sie schafft es dann, dass diese Prüfung bestanden werden kann und schafft es auch, die Sieben von Salem quasi zu beseitigen, opfert sich dabei aber auch selber. Und was man dann nebenbei noch so erfährt, Rio ist nicht einfach nur ein schwarzes Herz, ist nicht einfach so eine grüne Hexe, sie ist der Tod. Folge 8, fünfte und letzte Prüfung, hier soll man erreichen, was man wirklich will. Inzwischen sind es nur noch Billy, Agatha und Jennifer. Die sind in einem Raum gefangen und müssen halt gucken, dass sie das erreichen, was sie wirklich wollen. Jennifer scheint irgendwie eine Erkenntnis über ihr Leben zu kriegen und verschwindet auf einmal, scheint also diese Prüfung bestanden zu haben. Und das, was Billy halt will, er will seinen Bruder finden und ja, Agatha hilft ihm quasi, dass die Seele seines Bruders auch einen möglichen Körper findet. Und schwupp ist er weg und Agatha ist alleine. Mist, jetzt ist es schon wieder zu lange her, dass ich es gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kommt. Irgendwie schafft sie es auch aus diesem Raum raus. Also das Licht geht nach und nach immer mehr aus. Sie versucht noch mal einen Samen zu pflanzen, den sie eingesackt hatte, um da eine Blume wachsen zu lassen. Am Ende steht sie in einem Garten mit Rio zusammen. Und ja, Rio will Agatha einsammeln. Dann kommt auf einmal aber Billy dazwischen, angeschwoben in einem neuen Superheldenkostüm, das mir persönlich jetzt nicht so gefällt, ist aber wohl sehr comic-echt. Tja, er rettet Agatha und sie überlässt ihn dann einfach dem Tod, also Rio. Es gab dazwischendurch ein Gespräch, dass Rio das von Agatha eigentlich erwartet. Und Agatha hat es dann ja auch geschafft, dass er sich quasi freiwillig ergibt. Aber noch bevor Frau Tod sich dann den guten Billy schnappen kann, besinnt sich Agatha tatsächlich eines Besseren und gibt sich dann selber dem Tod hin, damit Billy nicht genommen werden muss und stirbt. Folge 9 und die letzte Folge. Hier kriegen wir die Vorgeschichte zu Agatha, was auch eine sehr interessante Sache ist. Wir sehen dort, dass sie schwanger ist irgendwo in der früheren Zeit, ich weiß gar nicht, aus welcher Epoche sie stammt, nennen wir es einfach mal Mittelalter. Ich glaube, das hört jeder geschichtsträchtige Mensch gerne. Mittelalter ist ja nicht so ein einfacher Begriff. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, welche Zeit das ist, deswegen mache ich es mir da einfach. Und es scheint so, als würde es eine Totgeburt sein, aber Rio kommt halt vorbei, sie ist ja der Tod und gewährt ihr Aufschub, was Nicholas angeht. Also Nicholas ist dann der Sohn, der geboren wird, Nicholas Scratch. Den Namen kenne ich aus dem DC-Universum, ist dort erstmal ein richtig krasser Typ gewesen, der dafür gesorgt hat, dass Gotham City nach einem großen Erdbeben zum Niemandsland wird. Danach war aber doch nur irgend so ein blöder Dulli, der dann einfach so besiegt werden kann und ist eigentlich kaum noch erwähnenswert. Was er im Marvel-Universum bedeutet, weiß ich nicht. Da der Name häufiger vorkommt, scheint er auf jeden Fall im mythischen Sinne etwas zu bedeuten. Man sieht dann auf jeden Fall, wie Nicholas zu einem Jungen heranwächst, wie er aus Langeweile ein Lied dichtet, was sowas wie das Lied zu dem Hexenweg ist. Agatha und ihr Sohn singen dann gemeinsam immer wieder dieses Lied. Sie entdeckt, dass sie Hexen aussaugen kann und benutzt den Kleinen, um andere Frauen anzulocken, um die Energie der Hexen abzusaugen und immer mächtiger zu werden, um auch natürlich Nicholas zu beschützen. Ja, doch passiert es, dass eines Nachts Nicholas vom Tod abgeholt wird und Agatha dann ihren Sohn überlebt. Und das Lustige ist, hier hören irgendwie meine Notizen auf. Ein bisschen was passiert da noch. Nach dieser Vorgeschichte zu Agatha sehen wir auf jeden Fall Billy, wie er in seinem Zimmer ist und auf einmal ganz viele Sachen entdeckt und die Worte auch in seinem Kopf widerhallen, wo Agatha zu ihm sagte, du bist wie deine Mutter, er ist ja der Sohn quasi von Wanda Maximoff, also von Scarlet Witch, und er hat all das, was der Hexenweg war, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt, das Lied wurde erfunden von Agatha und Nicholas, das hat er alles selber erschaffen, diese Illusion. Ja, diese Erkenntnis hat er dann am Ende der Folge und Agatha kommt dann auch nochmal zu ihm, ist nicht mehr ganz so stabil wie vorher, so ein bisschen durchlässig ist sie halt, sie ist tot, sie ist ein Geist. Und ja, die beiden machen sich dann auf und suchen seinen Bruder. Das ist so in etwa das Ende der Serie. Gott, ich hoffe, dass die Zusammenfassung einigermaßen okay ist. Es fühlt sich gerade nicht so an. Also ich mache das wirklich nicht gerne alleine. Es ist immer toll, wenn mindestens eine Person dabei ist, die sagt, hey, du hast dies vergessen, hey, das hast du aber falsch erzählt. Das könnt ihr alles in den Kommentaren dann machen, auf dem Discord. Mir fällt gerade ein, eine kleine Sache habe ich noch vergessen. Ich glaube, es war in der Folge der Vorgeschichte zu Billy, also Folge 6. Da treffen die auch noch mal auf diesen Ralph Boner, gespielt von Evan Peters, der ja schon in der Neuauflage der X-Men-Filme den Quicksilver gespielt hat und auch bei WandaVision kurze Zeit als Quicksilver aufgetaucht ist. Aber man hat ja sich einfach nur seines Körpers bemächtigt und hat den Platz dann von Aaron Tyler Johnson eingenommen, der ja eigentlich der Quicksilver für diese Wanda war in Age of Ultron. Der Schauspielerwechsel war schon ziemlich cool. Ja, und hier ist er nochmal so als alter verschrobener Verschwörungstheoretiker, der völlig fertig ist. Logischerweise, man hat sich seines Körpers bemächtigt und so, das ist schon heftig. Da war er halt auch nochmal kurz zu sehen, das fand ich doch erwähnenswert. Ja, was kann man jetzt noch so erzählen? Gab es Highlights und Lowlights? Das sind Sachen, die kommen quasi auch schon fast in mein Fazit rein. Das Problem ist, dass ich halt auf dieses Hexenthema so überhaupt nicht stehe. Das ist einfach nicht mein Ding. Dafür ist die Serie in meinen Augen aber echt gut erzählt. Also ein Lowlight würde ich da schon mal nicht erkennen. Weder eine Folge noch irgendein Moment, wo ich mir denke, das ist jetzt aber doof. Genauso ist es aber auch bei den Highlights. Im Grunde finde ich gut, dass wir hier verschiedene Arten von Episoden haben. Wir haben viele Rückblicke, pro Episode quasi einen Rückblick auf eine Person, beziehungsweise pro Episode eine Prüfung oder halt eine Aufgabe. In der ersten Episode wird diese Vision dann unterbrochen, die sie von Wanda hat. In der zweiten Episode werden erstmal Hexen gesucht und das Tor zum Hexenweg aufgemacht. ist eine gute Struktur und ich denke, so konnte man in jede Folge dieser Serie auch eine richtig gute Sache reinlegen und richtig gut erzählen. Es spricht mich nur einfach nicht an. Das ist so, wenn man immer versucht, objektiv zu sein, aber die Subjektivität auch immer krass mit reinspielt. Das kann man nicht so, also ich kann es zumindest nicht gut voneinander trennen. Also kein besonderes Highlight, kein besonderes Lowlight. Und dann direkt zum Fazit würde ich sagen, es ist eine gute Serie, für mich thematisch, aber völlig uninteressant. Und da würde ich dann von einer 2 so objektiv wie ich kann auf eine 3 runtergehen, weil es mich einfach nicht anspricht. Und auch ihr dürft gerne eure Kommentare zu dieser Serie abgeben, eure Kommentare zu meiner komischen Besprechung, eure Zensuren. Und es wird dann auch das Ranking, das ich damals auf Einfach Marvel geführt habe, hier erstmal fortgeführt. Ihr dürft also eure Zensuren gerne an mich abgeben. Ich sammle die zusammen, rechne die zusammen und pack dann die komplette Sache. Die muss ich noch auch noch umbauen. Also wenn ich das bei Einfach Marvel gemacht habe, da war das alles irgendwie auf HTML, dass man hier mal was Fettgedrucktes hat und da mal nicht. Das läuft hier auf Discord ganz anders. Das muss ich also nochmal komplett umschreiben für den Discord. Aber das kriege ich hin. Also ich habe da irgendwie schon so 4 bis 5 Zensuren gefunden, inklusive meiner. Und die Durchschnittszensur liegt gerade so bei einer 2,96. Damit würde Agatha auf Platz 42 von 52 Serien landen, also zwischen Age of Ultron und Iron Man 2. Da könnt ihr nochmal ordentlich Zensuren reinhauen, Leute. Also kommt zum Discord, kommentiert. Wenn ihr weitere Einfach-Marvel-HörerInnen kennt, verbreitet es weiter, dass ich hier versuche, so ein bisschen die Community zusammenzuhalten und mit euch gemeinsam diesen Podcast hier erstmal fortzuführen, bis dann von Arne-Andi vielleicht mal wieder etwas kommen mag. Ganz wichtig ist auch nochmal zu erwähnen, vielen Dank und lieben Gruß an die Podcastläuferin, die hat mir in den Vorbereitungen auch ein bisschen geholfen. Nach Marvel Timeline müsste die nächste Besprechung What If werden. Wenn ihr zwischendurch eine bessere Idee habt, bin ich da gerne für offen. Bis dahin dann euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!